SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Das Zugunglück in der Nähe der baden-württembergischen Gemeinde Riedlingen im Kreis Biberach beschäftigt uns auch heute früh. Am Sonntagabend kamen 3 Menschen ums Leben, 41 Reisende wurden verletzt, als ein Regionalexpress entgleiste. Auslöser des Unglücks war nach bisherigen Erkenntnissen ein Hangrutsch. Wegen des starken Regens war ein Abwasserschacht übergelaufen, dadurch waren die Erdmassen auf die Schienen gelangt. Seit gestern laufen die Aufräumarbeiten an der Bahnstrecke. SWR-Reporter Johannes Riedl berichtet.
Auf dem schmalen Weg steht ein Tieflader. Der hat den ersten Wagen aufgeladen, gut 20 Meter lang, verschmutzt, sehr deformiert, stellenweise auch aufgerissen. Gegen 0.30 Uhr haben die Bergungskräfte ihn aus dem Gleis heben können. Die Polizei wird ihn vor dem Abtransport noch nach Gepäck und Gegenständen durchsuchen. 100 Meter weiter gehen nun die Bergungsarbeiten weiter. Die Bedingungen haben sich verbessert, nachdem der erste Wagen nun mal draußen ist, aus dieser räumlich engen Situation. Auch regnet es nicht mehr. Der Boden ist nach wie vor tief.
Das Zugunglück mit 3 Toten im baden-württembergischen Riedlingen ist nach bisherigen Erkenntnissen wohl durch einen Hangrutsch nach Starkregen ausgelöst worden. Die Nachbarn in der Schweiz versuchen sich gegen solche Bahnunfälle zu wappnen. Die Schweizerische Bundesbahn investiert jährlich gut 5 Milliarden Euro in die Infrastruktur und in ein modernes und umfassendes System zum Schutz von Naturgefahren. Aus Genf berichtet unsere Korrespondentin Patricia Wern.
Landesweit gibt es viele Schutzdämme, Felssicherungen, Lawinenverbauungen und Netze gegen Steinschlag. Auch Alarmsysteme sorgen dafür, dass Bahnreisende im Notfall schnell gewarnt werden können. Schon seit gut 15 Jahren investiert die Schweizer Bahn besonders in die Forschung von Risiken durch Naturgefahren. Und zwar jährlich bis zu 16 Millionen Euro. Zahlreiche Experten für Naturgefahren, darunter Geologen, Forstingenieure und Biologen, sind für die Schweizer Bahn im Einsatz, um bestehende Schutzanlagen auf dem neuesten Stand zu halten und um so einen sicheren Bahnbetrieb zu garantieren.
Zur Bundespolitik. Der Ton der Bundesregierung gegenüber Israel wird schärfer. Die schwarz-rote Koalition scheint immer weniger bereit zu sein, das harte Vorgehen der israelischen Armee gegenüber der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu akzeptieren. Entsprechend äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz gestern, nachdem das Sicherheitskabinett getagt hatte. Aus Berlin berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
An Israel hatte der Bundeskanzler deutliche Worte gerichtet. Israel soll die humanitäre katastrophale Lage in Gaza sofort umfassend und nachhaltig verbessern. Es müsse der leidenden Zivilbevölkerung schnell, sicher und ausreichend humanitäre und medizinische Hilfe zukommen lassen, sagte Merz nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts. Dort hatten er und Mitglieder der Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern der Geheimdienste die Situation im Gazastreifen besprochen. Sollte sich die Lage im Kriegsgebiet nicht schnell verbessern, behält sich Merz konkrete Maßnahmen vor. Welche das sein könnten, sagt er jedoch nicht. Der Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wächst also. Gleichzeitig wollen Deutschland und Jordanien in Absprache mit Frankreich und Großbritannien eine Luftbrücke nach Gaza starten, um Lebensmittel und medizinische Güter dorthin zu transportieren.
Auch auf der UN-Konferenz in New York zur Zukunft der Palästinenser haben viele Staaten Israel für dessen Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Mit der Konferenz wollen die Initiatoren Frankreich und Saudi-Arabien die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Weg für einen gerechten Frieden im Nahen Osten voranbringen. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Giselle Ukan.
Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud machte klar, für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem einflussreichen arabischen Königreich und Israel ist die Gründung eines palästinensischen Staates nötig. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot warb ebenfalls für die Anerkennung Palästinas. Er hofft, dass sich bis zur UN-Vollversammlung im September noch weitere westliche Länder wie Großbritannien der französischen Initiative anschließen. Vertreter von Israel oder den USA nehmen nicht an der Konferenz teil.
US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Putin eine neue Frist gesetzt, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Das neue Ultimatum soll in 10 bis 12 Tagen enden, sagte Trump in Schottland. Es gebe keine Fortschritte und deshalb keinen Grund zu warten. Trump hatte Russland und seinen Handelspartnern vor 2 Wochen mit Zöllen in Höhe von 100% gedroht, sollte es keine Vereinbarung für eine Waffenruhe in der Ukraine geben. Islamischer Religionsunterricht an Schulen und zwar überall, dafür sprechen sich Lehrerverbände aus. Bisher ist das in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es einen solchen islamischen Religionsunterricht an Schulen schon. Franziska Ehrenfeld berichtet.
Alle müssten in Schulen über ihren Glauben sprechen können und Infos dazu und über andere Religionen bekommen. Dafür setzt sich der Verband Bildung und Erziehung ein, das hat dessen Bundesvorsitzender Brandt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Ähnlich sieht das der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Düll. Außerdem könne Religionsunterricht ein Gegenpol zu fundamentalistischen Haltungen sein, wenn dieser von in Deutschland ausgebildeten und staatlich geprüften Lehrkräften gegeben werde, so Düll. Nach Zahlen des Innenministeriums leben hier rund 5,5 Millionen Muslime. Das sind knapp 7% der Gesamtbevölkerung.
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Knopper von der CDU verlangt, dass Straftäter mit syrischer Staatsangehörigkeit aus der Haft heraus unverzüglich in ihre Heimat abgeschoben werden. Die Bundesregierung müsse sich an die Vereinbarung im Koalitionsvertrag halten, hieß es in einer Mitteilung vom Abend aus dem Stuttgarter Rathaus. Warum Knopper auf das Vorgehen drängt, das erklärt SWR-Reporterin Katharina Racke.
Hintergrund für Knoppers Forderung ist eine syrische Großfamilie, die in Stuttgart lebt und immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Laut Stadt soll sie über 150 Straftaten begangen haben. Erst letzte Woche haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei ein Wohnhaus der Familie in Zuffenhausen durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht auf Körperverletzung und Betrug bei Sozialleistungen. Ende Juni waren 3 Söhne der Familie wegen einer Messerattacke zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Seitdem befinden sich 6 der insgesamt 13 Familienmitglieder in Haft. Laut Stadt wurden 3 Mitglieder der Familie zwischenzeitlich ausgewiesen, das heißt, sie müssten das Land verlassen. Knopper fordert nun, dass sie schnell abgeschoben werden.
Beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen kracht es heftig und zwar nicht in sportlicher Hinsicht. Aus der Jugendabteilung kommen schwere Vorwürfe an der Vereinsführung. Es geht um Kinderschutz, Machtspiele und Manipulationsvorwürfe im Jugendbereich. SWR-Sportreporter David Zastro berichtet.
Der Leiter der Jugendabteilung des FC 08 Villingen wirft den Vereinschefs vor, persönliche Interessen über das Wohl der Kinder zu stellen. Kern der Vorwürfe, ein Trainer soll nach einem Übergriff auf ein Kind wieder eingestellt worden sein, ohne Abstimmung mit der Jugendabteilung. Zudem sollen von der Vereinsführung eingesetzte Koordinatoren eigenmächtig in Abläufe eingreifen und Kinder unfair in Kader bringen. Die Jugendabteilung fordert nun ein sofortiges Ende dieser Einflussnahme, volle Mitbestimmung für Eltern und transparente Strukturen im Verein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich dichte Wolken. Es soll aber auch mal die Sonne herauskommen. Ab und zu bilden sich kurze Regenschauer, vor allem im Bergland. Die Höchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Urlauber, mehr Urlauber, noch mehr Urlauber. Spanien ist weltweit das zweitbeliebteste Urlaubsziel. Nur nach Frankreich kommen noch mehr Touristen. In diesem Jahr gehen Schätzungen davon aus, dass 99 Millionen Menschen in Spanien ihren Urlaub verbringen werden. Also doppelt so viele, wie das Land Einwohner hat. Und einige Spanier haben davon die Nase voll. In der SWR aktuell Serie in dieser Woche über Tourismus, wenn Reisen zum Problem wird, berichtet jetzt unser Korrespondent Christian Sachsinger, wie das wirtschaftliche Erfolgsmodell Tourismus in Teilen Spaniens zum Problem wurde.
Hier zieht es vor allem Deutsche her. Wegen des guten Wetters, wegen der türkisblauen Strände und wegen der endlosen Party. Klar, das ist Mallorca, das ist Ballermann. Aber nicht nur. Mallorca lockt auch immer mehr Luxustouristen an. Und neben den Deutschen verbringen auch zunehmend US-Amerikaner ihre Sommertage hier. Es gibt mittlerweile Direktflüge von New York in die Hauptstadt Palma. Andere kommen mit dem Kreuzfahrtschiff. So ein schwimmender Riese spuckt mehrere tausend Passagiere aus, die durchpflügen ein paar Stunden lang Palma und verschwinden dann wieder, ohne viel Geld dagelassen zu haben. Die Inselbewohner haben all das satt. Den Lärm, den Müll und dass es fast keine richtigen Geschäfte mehr gibt. Nur noch Bars und Souvenirshops. Demonstrationen gegen Overtourism werden häufiger. Eine der Forderungen, nur noch ein Kreuzfahrtschiff am Tag. Derzeit sind es 3. Und dann ist da noch die Wasserknappheit auf der Insel. Viele Villenbesitzer verbrauchen zigmal so viel wie andere Bewohner. Die Reichen haben große Pools und wollen grüne Rasenflächen. Manche Gemeinden müssen im Sommer nun zeitweise das Wasser abdrehen. Kein Wunder, dass die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gehen. Immer wieder. Nicht nur in Mallorca, auch auf dem Festland. In Valencia, Bilbao, Granada und in Barcelona.
Ich glaube, in Barcelona und in vielen Städten des Mediterraneums hat es die Logik des Monokultivs des Tourismus.
Diese Demonstrantin sieht in Barcelona und vielen anderen Städten das gleiche Problem. Der Tourismus lasse die Preise steigen. So gehe das einfach nicht weiter. Die Mieten, die Restaurants, die täglichen Einkäufe, das Brot, alles werde so teuer, dass die Einheimischen nicht mehr mithalten könnten. Immer mehr Menschen, die hier aufgewachsen sind, müssen deshalb wegziehen, sagt sie. Vor allem der Wohnungsmarkt wird zum Problem. Mieten und Immobilienpreise sind in den letzten Jahren förmlich explodiert. In Barcelona hat der Bürgermeister inzwischen die Reißleine gezogen. Jaume Colboni kündigt an, alle gut 10.000 Lizenzen für Touristenapartments zum 1. November 2028 auslaufen zu lassen. Neue Lizenzen soll es dann keine mehr geben.
Ni una sola licencia de piso turístico en Barcelona a partir de noviembre de 2028.
Die Hoffnung ist, dass diese 10.000 Apartments wieder den Spanierinnen und Spaniern zur Verfügung stehen und so für Entspannung am Wohnungsmarkt sorgen. Die spanische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hat versprochen, Ausländer auf dem Immobilienmarkt zu zügeln. Er hat eine Art Strafsteuer für Nicht-EU-Bürger angekündigt. 100% vom Kaufpreis. Ein Haus oder eine Wohnung wird dann doppelt so teuer. Das Gesetz sieht allerdings Schlupflöcher vor, so wie auch viele andere Regelungen gegen Overtourism. Klar ist auch, Spaniens Wirtschaft und Spaniens Arbeitsmarkt hängen extrem stark vom Tourismusgeschäft ab. Und da es ökonomisch gerade mal gut läuft im Land, will das niemand aufs Spiel setzen.
Über Tourismus, wenn Reisen zum Problem wird, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell gerade gehört, in der Reportage am Beispiel aus Spanien. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Professor Julian Reif vom Deutschen Institut für Tourismusforschung darüber, wie sich Urlauberströme besser lenken lassen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Schlechte Umsätze, Milliardenschulden, Stellenabbau. Beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen ist die Stimmung denkbar schlecht. In einer großen Protestaktion wollen ZF-Beschäftigte heute ab 9.30 Uhr in Friedrichshafen ihrem Unmut Luft machen. Marion Künast.
Zunächst treffen sich die ZF-Mitarbeiter an mehreren Werkstoren in Friedrichshafen. Mit Plakaten, Trillerpfeifen und Fahnen wollen sie dann zu einer Protestkundgebung in Richtung Konzernzentrale marschieren und ihrem Ärger Luft machen. Denn dort tagt heute der ZF-Aufsichtsrat. Bis zu 4.000 Demonstrierende werden erwartet, erklärt der ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Achim Dietrich gegenüber dem SWR. Auf zwei Betriebsversammlungen habe die Geschäftsleitung weitere finanzielle Zugeständnisse von der Belegschaft gefordert. Doch für Managementfehler immer die Mitarbeiter bezahlen zu lassen, das wolle der Betriebsrat nicht mehr hinnehmen, hieß es. Die Beschäftigten hätten das Vertrauen in den ZF-Konzernvorstand verloren.
Und damit zu Donald Trump. Der ist heute nicht mit dabei, wenn die Delegation der USA und Chinas in Stockholm ihre Handelsgespräche fortsetzen. Gegenseitige Importzölle von 100% könnten verhängt werden. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die Mitte August auslaufende Frist verlängert wird, um ein Abkommen zu erzielen. Und was macht der US-Präsident? Der beendet heute seinen Schottland-Besuch mit der Eröffnung eines neuen Golfplatzes in der Nähe der Stadt Aberdeen. Gabi Biesinger.
Hunderte Menschen haben in Aberdeen und anderen schottischen Städten seit Tagen gegen den Besuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Der Ärger richtet sich gegen Trumps Politik als US-Präsident, aber auch gegen seinen neuen Golfparcours. Der wurde in einer Wanderdünenlandschaft in einem Naturschutzgebiet gebaut, dem daraufhin der Schutzstatus entzogen wurde. Sein Resort Trump International hatte Trump zwischen 2006 und 2012 gegen intensiven lokalen Widerstand errichten lassen. Trump wurde damals vorgeworfen, er habe Versprechen für Arbeitsplätze und Investitionen gebrochen.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute einen Rechtsstreit zwischen linken Fraktionschef Sören Pellmann und der Kleinstpartei Freie Sachsen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. 2022 veröffentlichte die Partei auf Social Media einen Aufruf zu einer angeblich gemeinsamen Demonstration mit Pellmann. Dieser ging juristisch dagegen vor. Bianca Schwarz.
In einer Frage sind sich da alle einig. Dass die Kleinstpartei Freie Sachsen mit dem Namen von Pellmann für die eigene Demo geworben hat, ist rechtswidrig. Aber bei der Frage, ob ihm dafür mehrere tausend Euro Schadensersatz zustehen, waren sich bisher zwei Gerichte nicht einig. In erster Instanz hatte das Landgericht Leipzig Pellmann Recht gegeben und ihm 10.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. In zweiter Instanz entschied das Oberlandesgericht Dresden, die Vereinnahmung eines politischen Gegners gehöre zum politischen Geschäft und das rechtfertige keinen Schadensersatz. Heute verhandelt also in dritter und letzter Instanz der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das Urteil hätte grundlegende Bedeutung in der Frage, ob Politikern und Politikerinnen in einem solchen Fall Schadensersatz zusteht.
Im Verfahren um den Diebstahl des sogenannten Manchinger Keltengoldes wird heute das Urteil erwartet. Die vier Angeklagten sollen im November 2022 nachts in das Archäologiemuseum in Manching in Oberbayern eingebrochen sein und binnen weniger Minuten den etwa 2100 Jahre alten keltischen Goldschatz gestohlen haben. Der größte Teil ist bis heute verschwunden. Die Angeklagten schwiegen während des Prozesses. Susanne Pfaller.
Nach rund 30 Verhandlungstagen ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass alle vier angeklagten Männer am Einbruchsdiebstahl in Manching beteiligt waren. Die Verteidiger sprechen dagegen von Märchenstunde und einem, Zitat, nur lose geknüpften Netz an Vermutungen. Das reiche nicht in einem Rechtsstaat. Hier gelte die Unschuldsvermutung. Das Gericht hat schon vor Wochen erklärt, dass es Beweise sieht für das Bestehen einer Bande und den Angeklagten eine Verständigung angeboten. Strafrabatt gegen Geständnisse.
Das Kletterverbot am Battertfelsen in Baden-Baden wird heute vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe verhandelt. Der Deutsche Alpenverein hatte bereits 2023 Klage eingereicht und fordert eine Aufhebung des ganzjährigen Kletterverbots. Wolfgang Hörter.
An der sogenannten Badener Wand brüten seltene Wanderfalken. Um diese besser zu schützen, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe vor 3 Jahren die Stadt Baden-Baden angewiesen, dort ein Kletterverbot zu erlassen. Im gleichen Zug musste auch eine Fußgängerbrücke abgebaut werden. Der Deutsche Alpenverein sieht das als unverhältnismäßig an und fordert die Rückkehr zu einem Kletterverbot, das nur während der Brutzeit gilt. Mit einem Gutachten will der Verein vor Gericht beweisen, dass natürliche Ursachen schuld sind am geringen Nachwuchs der Wanderfalken, zum Beispiel der Uhu als Fressfeind. Das Regierungspräsidium wiederum hält dieses Gutachten für fehlerhaft.
Zurück zur Bundespolitik. Da ist Sommerpause, trotzdem geht die Arbeit natürlich weiter. So ist Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Baltikum unterwegs. Heute besucht der SPD-Politiker in Litauen unter anderem die neue Bundeswehrbrigade. Moment mal. Finanzminister Litauen, wie passt das zusammen? Das hat sich auch unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth gefragt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zur neuen Bundeswehrbrigade nach Litauen reist normalerweise der Verteidigungsminister. Boris Pistorius war auch schon mehrmals da. Zuletzt sogar mit dem Kanzler, der ja Außenpolitik zu einer seiner Top-Prioritäten gemacht hat. Passt also auch noch. Aber der Finanzminister? Gut, die Bundeswehrtruppe in Litauen muss auch bezahlt werden. Doch mit diesem Argument könnte sich Klingbeil ab sofort sehr viele Dienstreisen genehmigen. Ein Grund dürfte noch sein, dass der SPD-Politiker einen neuen Stab für Außenpolitik im Finanzministerium eingerichtet hat. Der soll immer wieder über die Lage der Krisenherde auf der Welt informieren. Klar, wenn es irgendwo knallt, hat das auch Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Finanzwelt. Dazu kommt sicher auch ein persönliches Interesse von Klingbeil an dieser Reise. Er kommt aus einer Bundeswehrfamilie. Viele hatten ihn schon als neuen Verteidigungsminister gesehen. Er selbst sieht sich wohl als der nächste SPD-Kanzlerkandidat. Und in der Rolle können außenpolitische Erfahrungen hier und da natürlich immer weiterhelfen.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.